mal retten, dann das aufnehmen. Nein,
das ist wahrscheinlich kein Christlich geworden. Das ist doch das Erste.
Bevor wir anfangen, ich habe ein paar Eindrücke, die ich gerne weitergeben will. Es ist, ich habe mitbekommen, dass die letzten paar Jahre hier für einige von euch nicht sehr einfach waren. Und teilweise ist es immer noch so. Und ich will jetzt aus Habakkuk 3 lesen. Habakkuk 3. Er sagt, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen. Und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr an den Ställen sein. Ich aber, und ich setze mich jetzt an den Aber von heute Morgen, das ist nicht genau das Gleiche, was ich heute Morgen gesagt habe über den heiligen Aber, wo wir sagen, Herr, es geht mir so nicht so doll, aber ich weiß, wie du bist. Aber ich stehe in der Tatsache, ich stehe in der Güte, die ich in dir finde und in all das, was du bist. Das hier ist sehr ähnlich, aber er sagt, aber ich will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhe, dem Vorsänger und meinen Seiteninstrumenten. So, was ich hiermit sagen will, das, was ich hier vorgelesen habe, ist Teil eines Klagelieds. Was vorher kam, war noch schlimmer. All die Bedrängnisse, die sie erlebt haben, das Volk überfallen, ein Pest, eine Katastrophe nach einem anderen Volk zu dem anderen ins Land. Und alles, und deswegen, als war die Ställe leer, waren die Herden fast ausgezählt. Aber ich will euch sagen, in Verbindung mit dieser Bibelstelle, hier, was ich hier vorgelesen habe, ist ein Beispiel von dem größten Anbetung und Lobpreis, den es überhaupt gibt. Ich meine, das, was das Herz Gottes erfreut, noch mehr als alles andere. Wenn mitten in schwierige Zeiten, in Zeiten, wo eine Schwierigkeit, eine Katastrophe dem anderen folgt und wir nicht wissen, wie wir durch den Tag kommen und wir trotzdem aufstehen, mindestens innerlich, und wir anfangen, den Herrn zu preisen, sagen, Gott, so geht's mir wirklich, aber du bist der Gott meines Heils, du bist die Person, die ich entschieden habe, zu folgen und zu lieben. Und ich lobe dich, ich preise dich. Ich glaube, dass der Herr solche Anbetung, solchen Lobpreis mehr schätzt als alles andere. Und ich weiß nicht mehr, wo, wann, wie ich das gehört habe. Aber ich glaube, es ist wirklich passiert. Ich habe einmal von einer Vision gehört. Von einer Person, die in dieser Vision entweder einen Blick in den Himmel hatte oder irgendwie das gesehen hat. Aber diese Person sah den Thronsaal Gottes und sah den Vater auf dem Thron und sah, wie der Vater umgeben war von himmlischen Herrschern und Engeln und Leuten, die schon verstorben sind und die ihn da in diesem Thronsaal angebetet haben. Und die Person sagte, dass die Musik war auf einem ganz anderen Niveau. Es war wunderschön, es war absolut überwältigend. Und der Herr saß auf seinem Thron, der Vater saß auf dem Thron, er hat es offensichtlich genossen und war richtig dabei. Und dann sagte sie, plötzlich, es war, als wenn er sich innegehalten hat Und so die Hände so, als wenn sie sagen, leise, Leute, leise. Ich höre was. Und die wurden alle still im Himmel. Und die Person hörte von der Erde her eine einzige Stimme, die hochgekommen war. Und eine Stimme, die nicht gerade besonders schön war. Und die ein bisschen, also nicht stark war. Und eine Stimme fing an, den Herrn zu loben. Und aus Tränen, man merkte durch das Lied die Tränen, mit dem die Tränen, also ihr merkt, wie eine Person durch Tränen spricht oder singt. Das bringt eine gewisse Qualität zu der Stimme, oder? Und sie hat das gehört, dass diese Person aus tiefen Schmerzen gesungen hat. Und es war still im Himmel. Stillschweigen. Und dann hat sie gesehen, wie der Herr weinte. Und dann ein großes Lächeln kam über sein Gesicht und er sagte, na, das ist Lobpreis. Er weiß, was es uns kostet. Und er schätzt es sehr. Und dann wollte ich auch aus Psalm 126 lesen. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seinen Garten. Und hier, wenn ich sage, er sagt, Samen zur Aussaat trägt, wir denken manchmal von Dienst. Was kann das sein? Aber was ihr in eurer Familie, in euren Beziehungen, in eurer Gemeinde, unter euren Freunden gesät habt, auch unter Tränen, es wird mit Freuden, ihr werdet eine Ernte mit Freuden einsammeln. Und der Herr, also die Investition, die wir in Beziehungen machen, das, was wir in Menschen investieren, ist so wichtig. Es ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als was wir als Dienst bezeichnen würden. Was ist Dienst? Das ist Liebe, das ist, was Gott wichtig ist. Das ist die Beziehungen unter uns und besonders unsere Familie, unsere Ehefrauen, Ehemänner, Kinder und Freunde und Eltern und all diese Beziehungen. Und mit dem Wissen, dass es euch, einige von euch nicht so leicht geht im Moment, umso mehr bin ich jetzt eifrig, dass ihr versteht, dass ihr verinnerlicht, dass ihr es aufnehmen kann, was wir in diesem Wochenende gesprochen haben. Weil wenn wir hineintreten können in diese Wahrheiten, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir mit auferstanden sind, dass wir mit versetzt sind auf seinen Thron und dass wir richtig es lernen, aus diese Wahrheit zu leben, dann sind wir auch in der Lage, zu jeder Zeit in seinen Frieden, in seine Ruhe zu treten. Und wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen diesen Frieden. Und nur eigentlich, wenn wir in Ruhe, wenn wir endlich die Ruhe haben, oder wenn wir wissen, wie wir trotz die Gefühle, die Gedanken, alles, was aufgewühlt ist und wir um uns herum und in uns drin, wir trotzdem wissen, wie wir diese Verbindung zum Herrn anknüpfen können und einfach sehen, das ist, was ich erlebe, aber Herr, ich bin in dir und mit dir. Wir können zu jeder Zeit zurück in seine Ruhe kommen. Das ist, es gibt kein Ersatz dafür. Und zu oft glaube ich, Dienste werden durchgeführt, ohne dass die Leute, dass die Diener wissen, wie die in der Ruhe des Herrn dienen. Und ich habe das in Wiesbaden gesehen, vor 10, 12 Jahren, habe ich sehr viele Wochenenden durchgeführt, wo wir über ein ganzes Wochenende, von Freitagabend bis Sonntagabend, dass wir Leute durch eine ganze Palette von Programmen, also wir hatten an einem Wochenende so etwa 16 Themen, 15, 16 Themen und ich hatte einen Mitarbeiterstab, wir hatten verschiedene Leute, die mitgetragen haben, die diese Lehreinheiten gebracht haben. Wir haben für Heilung gebetet, wir haben für sehr viel Buße getan, wir haben für innere Heilung gebetet, war sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß nicht, wie ich das zu der Zeit tun konnte, aber irgendwie der Herr hat mir geholfen, an jenen diesen Wochenenden aus seiner Kraft zu schöpfen und aus seiner Kraft zu dienen. Und irgendwie einige in meinem Team, die konnten das nicht. Und ich weiß nicht, also zu der Zeit, ich hätte nicht sagen können, was das Unterschied war. Und ich bin mir nicht sicher, warum ich damals das tun konnte. Aber viele meiner Mitarbeiter werden am Ende dieser Wochenende einfach platt. Und die brauchen Tage, um zu erholen. Und ich war am Ende des Wochenendes so aufgebaut. Und so stark und so begeistert. Und so, ich könnte es nochmal anfangen. Mein Körper, ich spürte im Körper, ja doch, ich bin ein bisschen erschöpft. Aber innerlich, ich war so stark und so begeistert und so bereit, das nochmal anzufangen. Und wenn wir in den Herrn, wenn wir in seiner Ruhe dienen und wenn wir die Sorgen an ihm abgeben, danke, dann ist es möglich, am Ende eines Einsatzes viel stärker zu sein, viel mehr Kraft zu haben als am Anfang. Weil der Herr gibt es uns dann. Und weil wir nicht aus uns heraus schöpfen, sondern aus ihm. Heute Abend will ich jetzt mindestens drei Dinge angehen, euch drei Dinge schenken, hoffentlich. Drei Bereiche anschauen. Das erste ist, ich will nochmal dieses Thema, dass wir in ihm und mit ihm gekreuzigt sind, dass wir mit ihm gestorben sind. Ich will das nochmal besuchen. Und dann das Leben. Auferstehungsleben. Ich will das nochmal ein bisschen ansprechen. Und dann ganz praktisch, wie gehen wir mit dem Lärm der Seele um? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Okay. So. Es gibt, also wir haben das schon besucht, wir haben schon gesagt, dass wir sind mit Jesus, mit Christus am Kreuz. Wir waren mit ihm da, als er gestorben ist. Wir starben mit ihm am Kreuz. Unser Geist, das, was vorher war. Ein Nichtchrist hat auch einen Geist. Wisst ihr? Es ist nicht, als wenn, erst wenn man an Jesus glaubt, dass ein Geist wird dir geschenkt. Und in der Tür, das, was in dir war, was richtig in diesem Weltsystem unter der Kraft der Sünde. Und kann jemand mir jetzt, gerade jetzt sagen, was das Unterschied ist, was zwischen Sünde und Sünden? Wir haben das gestern angesprochen. Das Unterschied zwischen Sünde und Sünden, wie Paulus das anspricht im Römerbrief.
Meinst du Sünden, weil das ist nur Mehrzahl.
Oder Sündige.
Oder Sünder.
Ja. Also der Unterschied ist mehr als nur Mehrzahl.
Also Sünder.
Sündige.
Nein.
Sünder.
Okay. Die erste fünf Kapitel von Römer. Paulus spricht über Sünden. Unsere Sünden sind uns vergeben worden durch das Blut Jesu, das für uns gegossen ist. Wir sind vergeben, wir sind frei. Wir haben Eintritt in die Familie Gottes. Während wir noch Sünder waren, hat Gott uns vergeben. Bitte?
Sünden meint einzelne Taten, die ich begangen habe in meinem Leben, und Sünder ist ein Gesetz, eine Macht, eine...
Punkte. Genau.
Score.
Die Sünde ist ein Prinzip oder Kraft, die mich herrscht, bevor ich Christ wurde. Okay? Deswegen finden wir es so schwierig, da rauszukommen, weil es gibt eine Macht der Sünde, die über uns herrscht, die dazu führt, dass wir sündigen, dass wir Sünden haben, die vergeben werden müssen. Lest das einmal nach. Römer 1 bis 5 spricht Paulus über Sünden. Und dann ändert es sich. Und dann, danach siehst du es immer nur in Einzahl, nicht in Mehrzahl. Er spricht über Sünde als eine Kraft, als ein Prinzip, die überwunden werden muss, die aus dem Weg genommen werden muss. So, das ist, warum es so wichtig war, dass wir die zweite Seite des Kreuzes erleben. Erste Seite war die Sünden, dass die Sünden erledigt werden, dass wir vergeben werden können. Aber dann diese zweite Seite des Kreuzes, das, was er sonst für uns gemacht hat, was symbolisiert wird durch den Leib, das ist gut, dass du es gemerkt hast. Super. wo war ich?
Eine Seite des Kreuzes und die andere Seite.
Ja, und das, der Leib ist das Leben. Wir sind befreit worden von uns, von der Kraft der Sünde. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir der Sünde gestorben sind. Wenn wir nicht wissen, dass wir der Sünde gestorben sind, können wir nicht das Leben erleben. Werden wir immer Schwierigkeiten haben, an das Leben Gottes zu schöpfen und in diesem Leben Gottes, in der Kraft seines Lebens zu leben. Weil immer wieder wir glauben dann, wenn wir nicht sehen, dass wir frei sind, dann denken wir immer, dass der Feind oder dass Sünde eine Hart auf uns hat. Wir sind, ich lasse das, okay, ich kann es nicht genau jetzt in diesem Moment erklären. Aber es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wovon wir tot sind, also wozu wir gestorben sind, besser gesagt. Wozu wir gestorben sind. Es gibt drei Dinge, wozu wir gestorben sind, sagte Paulus. Das erste habe ich schon gesagt, ist Sünde selbst. Wir sind der Sünde gestorben. Sünde hat also keine Kraft, keinen Einfluss, keine Macht mehr über uns. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Vorher waren wir das, jetzt sind wir es nicht. Wir sind auch etwas anderes gestorben. Wir sind dem Gesetz gestorben. Ich sehe, dass ich das jetzt vorlesen muss. Römer 7. Paulus sagte, also seid auch ihr, mein Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, damit wir einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen, nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und vielleicht fällt uns nicht intuitiv ein, aber solange, dass wir nach dem Gesetz leben, solange, dass wir durch unsere neues Testament oder Altes Testament blättern, um zu sehen, was erwartet Gott von mir und was genau habe ich zu folgen, können wir nicht in der Gnade leben. Können wir nicht in Beziehung, aus der Beziehung mit ihm heraus leben. Weil das Gesetz gibt uns einen Maßstab. Und wenn wir diesen Maßstab vor Augen haben, automatisch vergleichen wir uns mit dem Maßstab und versuchen, genau nach dem Maßstab zu leben. Vielleicht ist das für einigen am Anfang ihres christlichen Weges kein schlechtes Ding. Also es ist besser, dass wir wirklich aus dem Alten, aus der Sünde, aus den Dingen heraustreten. Aber wenn wir in der Kraft, wenn es Gottes Kraft ist, wenn es sein Leben ist, das in uns wirken soll, das uns verändern soll, dann kann es nicht ein Maßstab des Gesetzes sein, der uns herrscht. Könnt ihr das, also ich sehe, ich glaube, wir blicken das noch nicht durch. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ich bin mit diesem Thema, also ich habe mich in diesem Buch mit der ganzen Frage, was ist vom Gesetz Mose geblieben, das noch für heute gültig ist, oder überhaupt etwas, oder ein Teil des Gesetzes, oder gar nichts. Und am Ende kam ich zum Schluss, dass mit dem Ende, also mit Jesu kommen, mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung, hat Gott uns von diesem Leben, wo wir unter einem, also er wollte von Anfang an, dass wir durch Glauben leben. Lass mich das so sagen. Abraham. Gottes Umgang mit Abraham, sein Abraham wurde durch Glauben gerettet, das wissen wir, ja? Es sagt, Abraham wurde durch, also er glaubte, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet, ja? Er glaubte. Paulus sagt in Galater 3, dieser Glauben Abrahams ist der Basis, auf dem alle gerettet sind. Und wir kommen in Israel durch Abraham, durch diesen Glauben Abrahams. Kein Jude war je durch das Gesetz gerettet. Kein Jude kam je im Himmel, weil er sich an den Gesetz Mose gehalten hat. Und viele Rabbiner und Juden heute verstehen das. Und ich finde vielleicht nicht viele, aber einige. Einige verstehen das. Weil die wissen, in Habakkuk steht es, die Gerechten werden durch Glauben leben. Und das stimmt, es stimmte damals, es stimmt heute. Wir kommen durch Glauben, die kamen auch damals durch Glauben in den Leben. Ein Jude, der nicht geglaubt hat, war nicht vor Gott gerechtfertigt. Die könnten das Gesetz halten, aber wenn sie keine Beziehung durch Glauben zu Gott hatten, dann waren sie nicht gerettet. Man sieht das auch in Hesekiel, wo er darüber spricht, dass wenn einer seinen Bruder nicht warnt vor der Sünde in seinen Wegen, seine Boshaftigkeit, wird er in seinen Sünden sterben. Aber wenn er gewarnt wird und sich von seinen bösen Wegen wendet und anfängt, gerecht zu leben und mit Gott zu leben, dann wird er gerettet. So, das war für die Juden. Das ist auch heute. Durch Glauben kommen wir in diese Beziehung. Israel wählte am Tag Sinai, wo sie vor dem Berg stand und Gott die 10 Gebote von dem Berg gedonnert hat. Er hat mündlich dem Volk gesprochen. Die haben die alle gehört. Er hat gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine andere Götter vor mir haben. Und er ging durch die ganzen 10 Gebote durch, mündlich. Und die haben alle gehört. Und die hatten Angst. Und ich glaube, Beziehung mit uns war immer Gottes Plan. Immer von Anfang an sein Plan. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und noch mehr, dass wir mit ihm vereint werden. Aber zumindest er wollte, ich bin mir sicher, er wollte, dass ihre Reaktion auf seine Nähe kommen, sein zu ein ganzes Volk sprechen, etwas, was nie vorher passiert ist und seitdem auch nicht, dass sie mit einem Neugier, mit einem Staunen, mit einem, das ist mehr, als wir je vorstellen könnte es nochmal passieren, dass sie so reagieren hätten. Und wisst ihr, wie sie reagiert haben?
Mit Angst.
Ja, mit Angst. Was haben sie getan? Aus der Geschichte. Kennt ihr
Mose
die Geschichte?
Vorgeschickt.
Genau. Die haben Mose vorgeschickt. Sie sagen, Mose, geh du auf den Berg. Wir haben Angst. Wir haben Schiss. Guck mal meine Hose an. Also, es ist richtig schlimm. Ich habe geglaubt bis heute, dass wenn Gott spricht, dass wir sterben. Und er hat gesprochen. Wir als reine normale Menschen, wir haben ihn gehört und wir sind noch am Leben. Aber das ist zu viel für uns. Mose, geh du auf den Berg, hör du, was Gott zu sagen hat und wir werden es annehmen. In anderen Worten, sie sagten, wir wollen keinen direkten Kontakt mit Gott haben. Nicht wahr? Wir wollen keinen direkten Kontakt mit Gott haben. Wir brauchen einen, der zwischen uns und Gott steht. Was sie gesagt haben ist, wir wollen ein Mittelsystem. Wir wollen keinen direkten Kontakt mit Gott haben. Und so Gott sagte, es ist gut. Er sagt nicht, das ist das Beste. Er sagte, es ist gut. Gut mindestens, dass sie mich nicht abgelehnt haben. Gut, dass sie nicht schreiend weggelaufen sind. Es ist gut. Aber Ich bin der Meinung, dass Israel an diesem Tag Plan B bekam und nicht Plan A. Ich weiß nicht, was Plan A sein wäre. Wenn sie sagten, wir wollen, bitte Mose, frag Gott, dürfen wir das auch erleben? Dürfen wir auch in eine entzelte Begegnung gehen und mit Gott unter vier Augen reden? Was wäre? Wissen wir nicht. Aber ich bin mir sicher, es war Plan B, den sie bekommen hat, weil Gott sucht immer die Nähe und nicht die Beziehung auf Distanz. Was sie gewählt haben, war Beziehung auf Distanz. Und so, Gott gab das ihnen. Priester, einen Tempel, Rituale und ein Mittelsystem. Die Priester standen in der Mitte zwischen ihnen und Gott. Bis die Vollendung der Zeit kam, bis dieser schwangeren Tag kam, sagt Paulus in Galater 4, an dem die Zeit reif war, für Jesus zu kommen. Und als Jesus gekommen ist, ist das jetzt vorbei. Es ist vorbei mit Mittelsystemen. Das Gesetz, sagte Paulus in Galater 3, Ende Galater 3, sagte er, das Gesetz war ein Zuchtmeister, um euch zum Glauben zu führen. Das Wort Zuchtmeister ist eigentlich nicht richtig, nicht genau richtig. Das Wort auf Griechisch ist Paidagogos. Und das Wort Paidagogos steht für einen Diener oder Sklave in einem reichen griechischen oder römischen Haus. Ein Sklave oder Verangestellter, der als Auftrag allein hatte, der Erbe und die Jungs des Hauses zur Vollmündigkeit zu erziehen. Als Aufgetragter des Vaters. Der Vater hat sich mit seinem Geschäft und alles beschäftigt. Der Paidagogos hat die Jungen erzogen und er ging mit ihnen überall, in die Stadt, zu Freunden, in die Schule. Er begleitete sie. Aber er war nicht der Vater und er war nicht der Lehrer. Er war der Begleiter, der gesehen hat, dass sie gesund und heil und munter zu Erwachsensein kommen. Das ist die Funktion des Gesetzes, bei uns zu zeigen, was Sünde ist, Israel einen sicheren Rahmen zu geben, dass wenn sie innerhalb den Zaun des Gesetzes bleiben, kommen sie einigermaßen heil durch zu dem Tag, an dem Gott ihnen das geben wollte, was ihnen zugehört, was er für sie wollte. Und wir können nicht sagen, die waren schlecht und wir sind gut. Es ist nur, dass Gott sagte, die Zeit ist reif, so bleibt, ihr bleibt nicht weiter minderjährig. Es ist Zeit für die Beziehung zwischen den Menschen und mir auf einer höheren Ebene zu kommen. Es ist Zeit für die Beziehung. Es ist Zeit für eine reife Beziehung, die Art Beziehung, die ein Mann und eine Frau hat. Die Art Beziehung, die durch Liebe kommt, die aus Beziehung getragen wird, nicht aus Gesetz. Wenn wir nach Gesetz leben, leben wir nicht nach Beziehung. Deswegen, das Gesetz musste weg. Wir sind dem Gesetz gestorben, in dem Moment, als wir in Jesus Christus kamen. Die beiden sind die kämpfen gegeneinander. Entweder wir richten uns nach einem Gesetz und wir richten uns nicht mehr nach einer Person. Oder wir richten uns nach der Person und wir können uns nicht nach dem Gesetz richten, sonst dienen wir dem Gesetz. Ist das ein bisschen klarer? Wenn wir ein Gesetz haben, wir reagieren zum Gesetz. Es ist viel einfacher. Ich sage euch, es ist viel einfacher, wenn einer sagt, Punkt A, Punkt 2, Punkt 3, A, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier sind die Dinge, die ihr zu tun habt. Und wenn ihr es getan habt, dann seid ihr gut. Gut drauf, bin stolz auf euch. Ihr könnt alle die Geschenke haben, die ihr verdient habt. Es geht jetzt bei uns, inzwischen uns Gott, nicht mehr um Verdienen. Es geht um Partnerschaft. Es geht um Zusammenleben. Es geht um eine tiefe, innige Beziehung. Es geht um eins sein, eins werden. Eins werden. Woran erinnert das euch? Dass wir eins sind. Diese Worte kommen in 2. Kapitel der Bibel zum ersten Mal vor. Und zwar Kapitel 2, Vers 24. 1. Mose, 2, 24.
Was ich erkannt.
Bitte?
Als auch was ich erkannt.
Ja, und
Ja, Adam und Eva wurden ein Fleisch. Die wurden eins, als sie zusammenkamen. Das ist die Ehebeziehung. Es ist eine tiefe, intime, innige Beziehung. So, das ist, was Gott für uns vorhat. Es ist diese innige Beziehung. Deswegen, Gesetz ist für uns jetzt fehl am Platz. Es kann nicht über uns herrschen. Deswegen sagte Paulus, diese Paidagogos, ihr seid nicht mehr unter der Paidagogos. Ihr seid nicht mehr unter dieser Diener, der euch Heil in Erwachsensein bringen soll. Ihr seid jetzt, ihr könnt vielleicht also was das Gesetz gesagt hat, war gut. Es war richtig. Es war von Gott. Es muss gut sein. Aber als Erwachsene, ich kann neben dem Paidagogos stehen und ihm zuhören und sagen, das ist weise, was er sagt. Aber ich orientiere mich nicht nach ihm, ich orientiere mich nach Jesus. Und nach dem Geist Gottes in mir. Wir sind jetzt, in diesem Wochenende ist Pfingsten, stimmt? Ob richtig oder falsch, die Juden feiern Pfingsten nicht nur als ein landwirtschaftlicher Feiertag, wie es ursprünglich war in der Bibel, sondern als Jahrestag zu feiern, dass der Tag, an dem das Gesetz auf Berg Sinai gegeben wurde. Wisst ihr das? Okay? Es ist der Feiertag für Berg Sinai. Gott auf dem Berg gab das Gesetz, hat die 10 Gebote ausgesprochen und die feiern das an diesem Tag. Eigentlich ist es war Dienstag letzte Woche. Für sie. Aber was interessant ist, ist, was ist auch am Pfingsten passiert?
Der Heilige Geist.
Ist das einfach Zufall? Dass der Heilige Geist an dem Tag kam, das Judentum damit befasst war, wir feiern das Geben des Gesetzes. Ich finde es so ironisch. Ich glaube, Gottes Botschaft an uns ist, es gibt ein neues Gesetz, das jetzt gegeben worden ist. Es ist das Gesetz des Geistes, der jetzt in euch lebt. Und ich schreibe das Gesetz auf den Herzen. Ihr habt dem Heiligen Geist zu folgen, auch nicht dieses Gesetzes. Als ich mein Buch geschrieben habe, dachte ich, aber die 10 Gebote bleiben erhalten. Oder? Die 10 Gebote sind immer noch Gebote für uns. Nein, ich habe neulich gelernt, dass das nicht stimmt. Weil in Römer 7 sagt Paulus, er gibt ein Beispiel zu dieser Aussage, dass wir frei vom Gesetz sind. Wir sind dem Gesetz gestorben. Und dann gibt er als Beispiel, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von den Begierden hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Woher haben wir das Gesetz, du sollst nicht begehren? Das ist das 10. Gebot. So, er nimmt als Beispiel ein Gesetz, von dem wir jetzt befreit sind und nicht unter dem Gesetz sind, wir sollen nicht begehren. Wir sollen nicht begehren. Er nahm sein Beispiel aus der 10 Gebote. Das ist erstaunlich. Das ist richtig erstaunlich. Als Beispiel für sein Argument, dass wir von Gesetz jetzt zu dem Gesetz gestorben sind, sagt er, nimmt ihr eine von den 10 Geboten. Und sagt, ihr seid auch diesem Gebot gestorben. Ihr seid frei. Weil solange, dass wir uns nach dem Gesetz orientieren, können wir nicht Gottes Leben in uns orientieren. Können wir nicht aus dem Geist heraus leben. Ich habe gerade etwas gesehen. Das war so gut. Und jetzt ist es weg. Wie bitte?
Einen Satz zurückgeben.
Einen Satz. Zurückspülen, ja. Wir sind dem Gesetz gestorben und was war das denn?
Ah.
Mit Bild.
Bitte? Okay, wo gehen wir von hier aus? Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du das jetzt sagen willst. So, du musst es mir jetzt wiedergeben. es ist wie Blockade, es gibt eine Blockade da. Okay. Ich rede immer aus Bilder, die vor Augen stehen, wenn ein Bild irgendwie weggeht, dann kann ich nichts mehr sagen. Ja, auf jeden Fall, dieser Tag, Pfingsttag, ist wirklich zu sagen, aus dieser Beziehung leben wir, aus Gottes Gegenwart in uns, wenn wir uns nach einem Gesetz richten, dann können wir uns nicht nach dem Heiligen, nach ihm richten. Ich weiß, es steht genau da in Verbindung. Ah, ehrlich. Kannst du mir helfen? Das war wirklich, auch wenn ich das nur sagen kann, dann werden sie es alle erkennen.
Oh nein.
Oh nein. Bitte?
Vielleicht ist es jetzt gerade nicht dran, sondern vielleicht ist es hier.
Okay.
Bitte? Ich könnte mal klopfen.
Hier, um. Das nach vorne rücken. Ja, okay. Es gibt noch ein drittes, wozu wir gestorben sind. Okay? Und diese dritte ist, dass wir zu uns als Orientierungspunkt gestorben sind. Dass wir zu uns als Orientierungspunkt gestorben sind. Das heißt, solange dass ich auf mein Leben gucke, solange dass ich der Maßstab bin, ob wie ich mit Gott, wie meine Leistung ist vor Gott, ob Gott mit mir gefallen hat, mit meinem Leben gefallen hat, ob das alles richtig ist oder nicht. Ich gucke auf mich. Wenn ich mein Orientierungspunkt ist, dann ich kann nicht aus Gottes Kraft schöpfen, weil ich sehe nur mich. Ich bin der Maßstab. Ich gucke auf mein Leben. Ich sehe, was habe ich gerade getan? Was habe ich gerade wieder getan? Und ich komme in Verdammnis. Ich komme in Verdammnis, weil ich sage, ich hab das nicht geleistet. Ich bin wieder gefallen. Ich habe Gottes Wort nicht gehalten. Der ist mit mir enttäuscht. Und jetzt bin ich wieder zu dem Punkt, weil ich weiß, was ich vergessen hatte. Es ist, dass solange dass unsere Aufmerksamkeit auf dem Gesetz ist, nach dem Maßstab, wenn ich nach einem Gesetz lebe, habe ich nur die Kraft des Gesetzes, die mir helfen kann. Okay? Solange dass ich nach einem Gesetz meine Aufmerksamkeit, ich weiß, wie ich drauf bin, was ich zu tun habe, solange es das Gesetz mein Herr ist, kann nur das Gesetz mir die Hilfe geben, das Gesetz zu halten. Ich kriege, und deswegen Paulus sagt mehrmals, in dem Gesetz gibt es keine Kraft, das Gesetz selbst zu halten. Römer 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünden willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die von Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Sehr kompliziert geschrieben, ich weiß.
Was ist Römer jetzt gerade eben?
Das war Römer 8, Vers 3, 4. Mhm. Ja?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gebot halte, du sollst nicht stehlen, keine Ahnung. Mhm. Und ich halte das Gebot, weil weil ich weiß, das ist eins von den 10 Geboten.
Ja.
Dann bringt es mir nichts, dann ist es ein totes Werk, weil es nicht aus dem Geist ist.
Genau.
Und es wird nicht die Kraft haben und die lebensverändernde Kraft für mein Leben und für andere haben, wenn ich es nicht mache, wenn es nicht Gott ist, der mich das tun lässt. Und weil ich das mache, weil ich weiß, das ist ein Gebot, deswegen halte ich.
Genau. So ist es. Und du kriegst keine Hilfe dazu. Du kannst beten, Gott hilf mir. Er will dir nicht helfen.
Ja, aber vielleicht schafft man es ja auch mal als Mensch, das zu tun, ne?
Ja, eine Zeit lang, aber nicht auf Dauer. Auf Dauer kommen wir immer wieder ins Frust.
Aber selbst wenn ich es aus dem Geist geschafft habe, das zu halten, auch da kann ich ja wieder rückfällig werden in Anfisch oder. Also das verstehe ich noch nicht ganz.
Okay. Ja, man kann rückfällig werden.
Aber wie? Weil wenn es Gott für mich getan hat, das Gebot gehalten sozusagen, oder der Geist.
Weil wir durch Glauben leben. Dieses Leben im Glauben hört nicht auf.
Wenn der Glauben weggeht.
Wenn ich, also unser Freund Graham Cook, dieser britische Prophet, er sagt immer, dein Job ist in Christus zu kommen und bleiben. Du bist in ihm, bleib. Bleib in ihm. Das ist deine Arbeit. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine einzige Aufgabe. Du bleibst in ihm. Der Feind, seine ganze Aufgabe, nachdem du die wirklich weißt und darin lebst, dass du in ihm bist, der Feind versucht, dich rauszuziehen. Okay? Er setzt alles dran, dich aus dieser Ruhe zu bringen, aus deiner Position, aus deiner Überzeugung, dass ich bin schon gestorben, ich muss nicht leisten, die Kraft ist für mich da, ich muss nur zur Seite treten und sagen, Gott, wenn du willst, dass ich heilig werde, du kommst, deine Kraft, dein Leben durch mich, es wird, und du lässt ihn das tun. Aber wenn der Feind, der versucht dich zu überzeugen, das kann nicht funktionieren. Wo ist dein Einsatz? Du bist ein kräftiger Mann, was erwartest du von Gott, dass er alles für dich macht? Er versucht dich zu überzeugen, nein, das geht so nicht. Oder er entmutigt dich oder lenkt dich durch so viele Dinge ab, dass du einfach nicht mehr aus dieser Beziehung, aus dieser Erkenntnis, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm vereint. Wenn du hier immer wieder zurückkommst zu diesem Grundglauben, hey, ich bin da in ihm, ich bin schon heilig, ich muss nichts leisten. Wenn du davon weggehst und einfach aus dieser nicht mehr in der Wahrheit lebst, dann kannst du wieder fähig werden für andere Dinge. Du schlüpfst zurück in alte Gewohnheiten, weil es ganz aus alten Zeiten natürlich war. Eigentlich, wenn wir einfach in diese Beziehung, in diesem ich bin in dir, Herr, du in mir. Wenn wir da bleiben, das Natürlichste auf der ganzen Welt ist, heilig zu leben. Weil diese Natur haben wir schon. Wir haben Gottes Natur. Uns geschenkt. Es ist da, es ist drin. Es ist natürlich so zu leben, solange dass es durch Glauben folgt und nicht einfach durch eigene Leistung. Kommen wir ein bisschen ans Ziel? Versteht ihr etwas besser? Das Gesetz ist widerspricht ein Leben in Gnade und im Glauben und im Geist. Obwohl wir sind so trainiert, uns nach dem geschriebenen Gesetz zu richten und zu ordnen. Es ist, dass wir Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu glauben. Es ist nicht, dass das Gesetz schlecht ist, aber es hat seine Funktion, es hat seine Aufgabe erfüllt. Es hat seine Aufgabe erfüllt. Wir müssen wissen, was Sünde ist. Aber nachdem wir wissen, was Sünde ist, es hat seine Aufgabe erfüllt. Und es kann uns nicht mehr richten. Wir stehen vor einem Herrn, das ist Jesus selbst, das ist der Geist Gottes. Okay? Wow. Wir sind besser durchgekommen, als ich dachte. Oh, das war nicht nur eine Ruheposition, sondern...
Nee, okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du das denkst. Ich denke, also ich glaube, dass in meinem Leben jetzt nicht alle, also das ist für mich jetzt, ich höre das nicht zum ersten Mal, aber es ist trotzdem für meine Lebenssituation was Neues, so was du jetzt das ganze Wochenende so gesagt hast. Ich denke aber trotzdem nicht, dass, oder mein Leben hat sich, seit ich unterwegs bin, trotzdem verändert, und ich denke nicht, dass die Veränderung durch mein eigenes Handeln kam. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich jetzt das hier befolgt habe, dass ich irgendwie gesagt habe, oh Gott, ich vertraue dir hier oder sowas. Ich habe jetzt nicht bewusst hier diese Schritte getan oder so. Mich würde jetzt interessieren, gibt es irgendeine Eigenschaft von meinem Charakter, die mir zeigt, also ich brauche jetzt vielleicht nicht eine persönliche Bestätigung, aber die mir sagt, oder woran ich sehe, dass das ist jetzt, was ich tue, Gottes Handeln ist und nicht mein eigenes. Also, oder ich kann vielleicht noch mehr dazu sagen, ich für mich persönlich empfinde es so, dass bei Sachen, wo ich merke, oder wo ich jetzt sagen würde, die habe ich nicht selbst gemacht, die mache ich aus einem Frieden raus, und es ist irgendwie für mich Gewohnheit, mich so zu verhalten und gut zu verhalten. Das ist für mich kein Krampf und das strengt mich auch nicht an, sondern ich mache das einfach so und das ist normal für mich. Und es gab immer so Punkte für verschiedene Eigenschaften in meinem Charakter halt, wo ich irgendwie gemerkt habe, jetzt komme ich irgendwie weiter mit dieser oder jenen Sache, und jetzt ja, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was du darüber denkst. Wie sich das äußert.
Das ist sehr schwer zu richten, weil ich nicht genau sehen kann, was in deinem Inneren abgeht. Also eins ist mir eingefallen, ist, dass es typisch für Neugläubige, für Leute, die neu auf dem Weg mit Gott sind, dass Dinge einfach klappen. Viel einfacher als für einige, die vielen Jahren schon im Geschirr sind, unterwegs sind. Und das, wenn sie einfach ein bisschen geben, ein bisschen Mühe geben, und eigentlich, ich würde am liebsten, du steigst jetzt ein in dem, was all dem, was wir jetzt sagen. Aber es wird viel einfacher für eine Zeit lang. Man schafft es doch mit eigenen Initiativen und solche Dinge, weil Gott auch dir eine besondere Gnade gibt, gleich am Anfang. Es ist nur, wenn ihr seht, dass es in die Länge geht, Jahre nach Jahre nach Jahre, die nur aus dir selbst, doch im Gebet, doch mit sagen, Gott, ich suche deine Hilfe. Aber er will, dass du in die Reife kommst, er will, dass du in die Erfüllung kommst. Für viele eigentlich der Anfang oft ist so, dass man sich nach einem Gesetz richtet. Dass man braucht das. Wie sollst du wissen, was überhaupt Gottes Maßstab, also Gottes, also wie wir schon gelesen haben, wie sollen wir wissen, was Sünde ist, wenn das Gesetz uns nicht gesagt hat, dass es Sünde ist? So, in dieser ersten Phase ist es gar nicht schlecht, eine Zeit lang danach zu richten, aber irgendwann wird Gott sozusagen diese Quelle austrocknen lassen. Dabei würde ich sagen, es gibt nichts, was dich daran hindert, jetzt direkt in diese reiferen Weg mit Gott zu steigen. Kannst du mich verstehen da?
Ja.
Genau zu wissen, was mit dir, was die Prozesse sind in dir und was für eine Basis sie haben, das kann ich jetzt nicht sagen, nicht richten. Also ich bin nicht in dir, ich kann es nicht genau sehen, ich weiß nicht. Und ich habe auch keinen besonderen prophetischen Eindruck, was das wirklich ist. Okay? Weiß ich nicht genau. So viel zum Sterben. Aber ich glaube, das war gut. Das war notwendig. So viel Zeit damit zu verbringen. Es gibt aber... Der Punkt mit unserem in Christus Sterben ist, dass wir auch wieder zum Leben kommen. Ist, dass wir wieder ins Leben kommen, dass wir aus Gottes Leben heraus schöpfen. Ich finde es interessant, was in Ägypten passiert ist. Mit dem Lamm, das Passalamm. So, wir sind einen Feiertag zurück jetzt zu Passa. Ihr wisst, was ist passiert bei Passa in Ägypten? Also nur im Sinne von Islam. Was war der Sinn mit dem Passalam? Jemand?
Das Blut an die Balken zu streichen, dass der Todesengel die Kinder nicht...
Gut, also Blut wurde an den Türrahmen gestrichen, dass der Todesengel vorbeiführt und dass der Erstgeborene im Haus nicht starb. Ja? Aber merkt ihr etwas? Nachdem der Todesengel vorbeigezogen ist, und die Erstgeborene im Haus am Leben blieb, wo waren sie noch? Wo waren sie noch?
Bei den anderen Häusern, bei den Häusern von den
Ägyptern? Nee, ich meine, wo waren die Israeliten? Die waren immer noch in Ägypten, die waren immer noch Sklaven. Die waren immer noch Sklaven. Das beschreibt, was uns passiert, wenn wir durchs Kreuz, durch die Vergebung, wenn wir die Vergebung der Sünden empfangen haben, wir sind immer noch Sklaven der Sünde, wenn wir noch nicht gelernt haben, aus Gottes Leben, Gottes Geist, aus seiner Kraft zu leben. So, es gab noch mehr für das Lamm zu tun in Ägypten. Was haben sie sonst mit dem Lamm gemacht? Die haben es gegessen. Die haben es in sich genommen. Und die haben dann in der Kraft des Lammes am nächsten Tag sind sie aus Ägypten gezogen. Und verließen das Land. Verließen die Sklaverei. Und Jesus sagte, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen, um Leben zu haben. Beides, Blut und Fleisch. Sein Leben in uns ist das, was uns den Sieg bringt. Ich springe sehr schnell jetzt über diesem Leben. Ich glaube, wir haben dieses Lebenaspekt genug angesprochen. Ja? Ich will, weil die Zeit schon ein bisschen drängt, und ich will nicht, dass ihr zu müde werdet, zu dem Lern der Seele Teil des Abends kommen. Wisst ihr, dass es einen Unterschied zwischen Seele und Geist gibt? Ist das euch einigermaßen klar? Muss ich nicht unbedingt lehren, dass es einen Unterschied zwischen Geist und Seele gibt. Die Seele, vielleicht für einige ganz kurz, die Seele ist die Verknüpfung sozusagen zwischen dem Geist und dem Körper. Diese materiellen Welt und die geistliche Welt. Gott lebt voll zu dieser Zeit, der Vater lebt voll zu dieser Zeit auf diese geistliche Ebene, eine geistliche Dimension. Zeitlos, das, was wir, all diese Eigenschaften, die wir über den Strich beschrieben haben. Wir leben mit ihm da. Dieser Bereich ist zeitlos, ist auch sehr ruhig in uns, weil wir bekommen nicht mit, was für Gedanken, was für Entscheidungen, diese Dinge, die da passieren, wir bekommen es nicht so doll mit, wie auf der Ebene unserer Seele. So, wenn du Gefühle hast, die sind im Bereich der Seele und die hören nicht auf. Es kommen immer wieder neue Gedanken, neue Gefühle und diese können sehr, sehr laut sein. Habt ihr gemerkt? Oder? Und die entsprechen nicht immer das, was wir eigentlich leben wollen. Die sind nicht immer gute Gefühle, gute Gedanken. Es kann eine sehr schlimme Gedanke direkt nach einem guten Gedanke durch meinen Kopf schießen. Und ich kann es nicht genau steuern und kontrollieren. Paulus spricht davon, dass wir uns Gedanken gefangen nehmen. Es gibt eine gewisse in ihm, wir können auch ein bisschen darauf achten, aber es ist ein Teil des Lebens in dieser Welt, dass wir die Jahreszeiten erleben, dass wir Ebbe und Flut erleben und das passiert auch in unseren Gedanken und Gefühlen wert. So, wie gehen wir damit um? Was passiert, nachdem ich habe das verstanden, ich weiß in meinem Inneren, ich weiß, dass ich mit Christus gestorben bin. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt jetzt in mir. Ich glaube das fest, ich weiß in meinem Inneren, er wird sich für mich einsetzen. Er wird die Sünden, mit denen ich so lange gekämpft habe, überwinden. Ich weiß nicht wie, aber er wird es. Und am nächsten Tag, ich sitze da und ich fühle mich nicht so geistlich. Ich fühle mich nicht so on top of the world. Ich bin nicht so, schweben, also wie nach einer Anbetungszeit. Ich fühle mich so gut, Gott ist so nah. Nee, ich fühle mich viel näher zu all den Dingen, die ich im Fernsehen sehe. Verstehst du? Dort, diese Gedanken werden kommen und es ist ein Teil des Lebens. Es ist so. Und wir müssen lernen zu erkennen, obwohl diese Gedanken so sind, obwohl die Gefühle da sind, die nicht so toll sind, nicht so heilig sind, das ist nicht, wo wir leben. Es ist nicht, wovon das definiert uns nicht. Es ist einfach etwas, was uns passiert. Aber es definiert uns nicht. Daraus ziehen wir nicht unsere Kraft. Wir sind immer noch über den Strich. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Und wir dürfen die ganze Palette von Gedanken erleben, ohne dass wir einen Schreck kriegen, dass gerade eine nicht so tolle Versuchung oder Gedanke oder Versuchung durch den Kopf geschossen ist. In der Ruhe ist unsere Stärke. Und wo unser Geist mit Gottes Geist vereint ist. Danke, Linda. Wo unser Geist mit Gottes Geist vereint ist, in diesem Reich des Geistes, es ist da ruhig. Es ist da ruhig. Und es ist wie, da ist, aber das ist, wo die Kraft auch liegt. Kennt ihr, wo die Kraft eines Orkans liegt?
In der Mitte.
In der Mitte.
Was?
Ein Orkan.
In der Mitte ist ja auch nicht.
Doch, im Auge.
Es
wirbelt. Im Auge ist es windstill, außenrum ist die Kraft.
Genau. Nein.
Doch.
Die Kraft ist nicht mehr.
Die Stille ist in der Mitte. Die stärksten Winde sind in den Augenwand. Sozusagen. Das, was der Orkan treibt, ist in der Mitte. Weil in der Mitte ist die Tiefe. Es ist diese Drucktiefe, die der Orkan treibt. Es ist dieser ganz tiefe Druck im Vergleich zu einem hohen Druck außen. Es bringt den Wirbel. Wenn dieser Druck erhöht wird, flaut alles ab. Versteht ihr, was ich meine? Nur wegen diesem ganz tiefen Luftdruck hat ein Orkan Kraft. Aber in der Mitte ist alles still. Der Kraft ist, also du kannst mitten in dem Orkan sein, aber du ihr weißt, es ist dir ganz klar, meine Kraft ist in der Ort der Stille, in Gott, in ihm. Und ich achte nicht auf dem, was um mich herum geht, abgeht. Für euch noch ein Beispiel geben, das ist von einem Schaukel. Lass uns vorstellen, dass wir einen Schaukel haben, das hängt von einem zentralen Punkt. Und es ist hier und es schaukelt hin und zurück, hin und zurück. Okay? Und wir sagen, hier ist die gute Seite, hier ist die schlechte Seite. Hier sind die guten Gefühle, hier sind die schlechten Gefühle. Hier fühlen wir uns wie ein richtiger Christ und hier fühlen wir uns wie ein weltlicher Sündiger. Okay? Wie wir uns wahrnehmen, wie wir uns fühlen. Wir schaukeln. Manchmal schauen wir hier hoch. Wow, Nagel festmachen, ich will hier bleiben. Aber so ist nicht, Gott hat das Leben nicht so gemacht. Wir sollten nicht hier bleiben, sondern wir schauen zurück und die Gefühle werden hier da sein, die normal und natürlich sind, aber wir fühlen uns nicht so heilig und toll. Und wir werden mal hier stärker versucht. Aber wir bleiben hier nicht hängend, weil wir wissen, da leben wir nicht, sondern wir leben hier an dem Ankerpunkt. Über diesen ganzen hin und her. Unser Ankerpunkt ist über den Strich. In Gott, in Jesus Christus. Da ist, wo wir sind. Das ist, wer wir sind. Hier sind wir. Nicht hier. Unter dem Strich. Das hat mir geholfen, dieses Bild zu sehen. Ich werde Dinge erleben, wo ich denke, jetzt bin ich endlich mal ein Christ, der Gott gefällt. Und plötzlich fühle ich mich, ich rutsche zurück in andere Erlebnisse, Gefühle und Umstände, die nicht so angenehm sind. Bin ich weniger gottgefällig? Bin ich weniger ein guter Christ? Bin ich weniger heilig? Nein, aber ich fühle mich so. Das Gute ist, wir können genauso wissen, irgendwann mal kommt der Schaukel wieder hier. Und hier, sowohl auch hier, gibt es nur eines, was mir hilft, Und das ist mein Glauben. Zu erkennen, ob mit tollen Gefühlen oder elenden Gefühlen, ich bin in Christus verborgen. Mein Leben, dein Leben, du bist gestorben, du bist mit Gott in Christus, mit Christus in Gott verborgen. Das ist, wo du bist. Das ist, wer du bist. Und es kann dies dir passieren und jenes da passieren und es wird irgendwann mal vorbei sein. Aber das definiert dich nicht. Die sind nur Gedanken, die sind nur Gefühle. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht böse. Es ist nicht, wir sprechen nicht von Dualismus, dass nur hier ist das Gute und hier ist alles schlecht. Es ist einfach human, es ist Menschlichkeit. Wir sind Menschen. Wir bleiben Menschen. Wir erleben menschliche Gefühle, Umstände, Gedanken, Versuchungen. Auch Versuchungen haben ihren Teil in Gottes Plan. Zu dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt zumindest, Versuchung ist Teil des Lebens und es fordert unseren Glauben heraus. Und die Gerechten leben durch Glauben. Es ist nicht schlecht, es ist Teil des Lebens. Du musst damit umgehen können. Wir werden versucht. Aber wir müssen, es ist nicht nur, dass wir nicht müssen, der Versuchung Platz machen, sondern Gott zieht zu, dass wir nicht Sklave der Sünde bleiben. Noch ein letztes Konzept. Und das ist aus Römer 6. Aus Römer 6. Gleich nach diesem Teil über Taufe, was nicht Taufe ist, was ich heute Morgen oder gestern gelesen habe. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht, ja, das ist mein Bild. Eins gemacht, ich kann nicht sehen, ich meine Tränen. Eins gemacht, in ihm gleich gemacht worden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Glaubt ihr das?
Ja.
Ab heute hoffentlich? Ja. Wir sind von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, nicht hoffen, wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Dieses Wort haltet ist sehr schwach in der Übersetzung. Das Wort im Griechischen ist rechnen. Rechnet euch. Das ist mathematisch. Das heißt, du guckst auf deine Bankkontobalanz, du sagst, ich habe 100 Euro in meinem Konto. Ich kann jetzt einkaufen gehen. 1000 Euro besser. 1000 Euro in meinem Konto. Ich weiß, was in meinem Konto steht. Deswegen, ich weiß, ich kann auch meine EC-Karte nutzen. So, ich weiß, was da ist. Ich rechne damit, wenn ich jetzt 99 Euro ausgebe, es wird gedeckt. Ich habe gerechnet. Es ist 1 plus 1 ist 3, ist 2. 1 plus 1 ist 2, wenn es nicht 1 ist. Manchmal ist es 1. Ich weiß, es gibt mathematische Möglichkeiten da. Genauso wir rechnen. Wenn, also auch ihr rechnet, guckt auf euer Bankkonto mit Gott, in Gott. Rechnet damit. Ihr wisst, dass ihr mit Christus auf dem Thron mitversetzt seid. Ihr seid eins mit ihm. Was muss das dann bedeuten, wenn du wirklich mit ihm eins bist? Was das für deine Kraft und deine Gebete? Was das heißt für alles eigentlich im Leben mit Gott? dass du guckst auf dieses Bankkonto und dann weißt du, ich habe genug. Ich rechne damit. Wenn ich an ihm meine Hoffnung und mein Vertrauen auf ihm setze, dass weil ich ihm vertraue, dass ich in ihm bin, dass ich gestorben bin, er setzt sich durch. Er kommt dann und setzt mich frei. Dass er die Arbeit leistet, er wird es auch tun. Du kannst damit rechnen, mathematisch. Das ist die Sicherheit, die er uns geben will. So klar hat er es so geschrieben. Rechnet damit wie mit einem Bankkonto. Es ist da für euch. Er ist da für euch. So, jetzt an Fragen oder habt ihr irgendwelche Fragen oder sagt ihr, das ist alles falsch oder was sagt ihr? Ja, Philipp.
Na, es ist jetzt quasi so, also ich gehe jetzt am Dienstag nach Hause, dann setze ich mich da hin und werde mir erstmal bewusst, okay, ich aus mir heraus kann eigentlich nichts, wenn ich das machen muss, dann muss es der Herr machen. Also sprich, ich gebe einfach Gott nur Zeit, dass er irgendwas selber machen kann. Ich setze mich quasi aufs Sofa und sage, okay Gott, das hast du eine Stunde, wenn du mehr willst, dann sag halt, was du jetzt machen willst. Oder? Und dann irgendwann sagt er vielleicht, ja, okay, pass auf,
jetzt gebe ich dir
Also wenn du dich einfach als Sofa setzt, dann hast du vielleicht etwas nicht genau verstanden.
Ja.
Du lebst einfach normal.
Ja.
Aber du weißt, es ist nicht ich, der jetzt dran ist. Es ist nicht ich, der auf dem... Es kommen nicht die Worte. Es kommen nur Umgangssprachen auf Englisch, ja, was man nicht übersetzen kann. Jetzt bist du, jetzt stehst du nicht auf dem
Sofa.
Drucker.
Sofa.
Nicht, nee, auf dem
der Tätige.
Ja. Es hängt nicht alles an dir, dass du alles richtig machst, sondern du hast dein Vertrauen und deine Hoffnung in der Tatsache gesetzt, dass du in ihm bist, dass alles, was du hoffst zu werden, eigentlich ist dir schon geschenkt worden. Du musst nichts beweisen, dass du so toll bist, dass du es schaffen wirst. Du bist eigentlich schon da, mit Gott, im Geist, wo du hin willst.
Also nicht aufs Sofa setzen.
Nicht aufs Sofa setzen.
Wohin dann?
Nein, du machst weiter mit dem Leben, aber du weißt, es ist die Kraft Gottes, die dich verändern wird.
Also innerlich aufs Sofa setzen.
Innerlich aufs Sofa setzen, okay, damit kann ich umgehen.
Das ist ja aber auch so, ich muss ja, sag ich mal, erstmal gewiss werden, oder sag mal, ich muss ja erstmal in Christus sozusagen reinkommen und dann auch dort bleiben, sozusagen. Ne? Und wenn ich jetzt aber nur so normal lebe, halt den ganzen Alltag oder so, ich meine, das mache ich auch schon mit Gott, aber es tut halt manchmal richtig gut, wenn man sich nochmal bewusst macht und sagt, okay, hey Gott, ich weiß, du hast, wenn ich irgendwas machen muss, so geistlich, sage ich jetzt mal, ob es das Beten ist oder was auch immer, dann mache ich das nicht, weil ich jetzt denke, ich muss es machen, sondern nur, wenn du sagst, hey, Philipp, mach das jetzt mal eine Stunde lang für den Menschen, ich gebe dir die Kraft.
Ja, also du lebst, und das ist auch wichtig, dass wir das verinnerlichen, wir leben aus der Beziehung heraus. Wir leben aus einer Beziehung heraus. Wenn Gott sagt, das, was du meintest, dein Schuld ist oder deine Pflicht oder was auch immer, und er sagt, nee, ich will lieber, dass du das hier jetzt machst.
Also dann ist es ja quasi recht einseitig. Also kann Gott bestimmen, was gemacht wird, und ich mache halt einfach damit, weil
du willst.
Okay, lass mich das so sagen. Diese Vorstellung von Leben mit Gott scheint sehr leicht zu manipulieren sein. Mhm. Ja? Dass man sehr subjektiv Dinge entscheiden könnte, Dinge sagen könnte, ey, Gott hat mir gesagt, ich darf fremdgehen. Nee, also erstens, Gott wird das nicht tun. Und ich werde es selber wissen, also du wirst, auch wenn du dich täuschst, Gott wird das nicht machen. Gott bleibt Gott. Der hat einfach, weil du sagst, ich orientiere mich nach ihm, er wird nicht aus dem Blauen kommen mit Dingen, die absolut gegenseitig sind, gegenteilig sind zu seiner eigenen Person. Und es ist wie Paulus sagte, ja, wir leben in Freiheit, aber soll meine Freiheit Lizenz sein für Sünde? Nein, auf keinen Fall. Wie soll ich, der zu Sünde gestorben ist, der Sünde Platz geben für die Sünde? Gar nicht. Du willst es nicht. wenn du das wirklich verstanden hast. Du willst sowas nicht, weil Gott in dir das nicht will. So, das Wichtigste ist, dass wir uns nach ihm orientieren. Nicht unbedingt nach einem, wie hat Jim das gesagt. Aber lest diese Bibelstellen, lass Gott deine Gedankenwelt neu einordnen. Das ist seinen Maßstab, seine Hoffnung für uns, seinen Plan für uns, wie das funktioniert. So in Einklang kommt. Und dann können wir in diese Ruhe leben, dass es nicht alles an uns hängt und dass er schafft. Und er bringt Frieden. Er schenkt uns dann in, wenn wir mit ihm verbunden sind, wie können wir sonst etwas als Frieden und Ruhe im Inneren haben? Ganz anders sagen. Er ist immer in Ruhe. Gott ist nie aufgeregt. Der ist nie in Eile. Der ist nie erschreckt, weil irgendetwas plötzlich passiert ist, was er nicht erwartet hat. Gott ist nie desillusioniert mit irgendetwas, was du tust. Weil ich dich schon von Anfang an kannte und wusste, was du tun würdest. Er wird nicht überrascht, wenn du plötzlich etwas ganz Schreckliches machst. Weil er dich kennt. Er ist in Ruhe. Er ist nicht aus dieser Ruhe zu schütteln. Und genauso bist du, wenn du mit ihm verbunden bist. Deswegen, ganz natürlich, du wirst ruhiger, weil du diese innige Verknüpfung hast. Nicht, weil du darum Leistung, irgendetwas geleistet hast, um das zu verdienen, weil es geschenkt ist, nur ist. Und weil du sagst, genau, es ist mir geschenkt worden. Ich bin frei von dem Prinzip, von der Kraft der Sünde. Es ist so. Und ich habe Gott.
Was ist denn mit dem Zorn Gottes, mit dem heiligen Zorn, der sich ja durch Jesus teilweise ausdrückt, wenn er auf den Tisch umschmeißt und so?
Wenn in Umständen in deinem Leben und Situationen kommen, dass Gott zornig ist, dann wirst du es auch spüren.
Okay. Tatsächlich.
Ja. Noch irgendetwas?
Wie bete ich dann? Also von der Sichtweise her kann ich dann ja nicht ständig irgendwie bitten, sondern ist ja dann mehr so, dass ich sage, okay, die und die Sachen hier, keine Ahnung, komme ich nicht klar damit, aber dein Wort sagt ja so und so, und dann brauche ich ja nicht ständig wieder irgendwie, aber bitte mach doch und so, sondern der Glauben heißt ja, dass ich eine Gewissheit für mich annehmen.
Oh. Ich glaube, du hast es ganz gut gesehen.
Die Frage ist aber, ja, aber wie
ihr werdet
drücke ich das vor Gott aus? Also für mich ist es dann, wenn ich dann sage, aber Gott, du sagst, ja, und dann sage ich, was Gott so sagt, was jetzt in der Situation da zutreffend ist, dann ist es für mich, wie wenn ich mir das nur selber sage. Aber ich rede ja mit Gott, ich spreche ja mit ihm. Und wenn ich mit dir spreche...
Und er hört jedes Wort.
Ja schon, aber irgendwie, das ist wie wenn ich ein Selbstgespräch in der Gegenwart Gottes führe, aber das ist ja irgendwie nicht Sinn und Zweck, weil ich will ja eine Beziehung mit ihm und kein Selbstgespräch.
Also, guck mal, er weiß jedes Wort, der auf deine Zunge kommt, schon vor du es sagst. Natürlich könntest du dich darauf verzichten, überhaupt zu reden, weil er schon alles weiß. Nicht wahr? Aber Gott liebt Beziehung. Beziehung lebt aus Kommunikation. So, auch wenn er im Voraus alles wissen wird, was du schon sagen könntest oder wirst, er will mit dir diese Kommunikation haben. Er will mit dir reden. Und du hast auch die Fähigkeit in deiner Hand, deine Meinung zu ändern. Du hast Freiheit. Und er hat sich zurückgezogen, deine Freiheiten nicht zu übertreten, nicht zu verletzen, dass du in echte Freiheit lebst, in echte Freiheit entscheiden kannst. Und es gibt eine echte Geben und Nehmen in dieser Beziehung mit Gott. Um eine Beziehung mit uns zu erleben, hält er sich zurück, dass er nicht alles auf einmal, also seine ganze göttliche Mächte und Kräfte nutzt. Verstehst du, was ich meine? Versteht überhaupt das? Bitte?
Da ist er doch trotzdem noch ein Homolog. Also.
Wer? Gott?
Nein,
Reinhard. Wieso? Wenn ich mit Gott rede, ich rede mit ihm. Und ich versuche, einen offenen Ohr zu haben.
Und was heißt das denn?
Um zu. Bitte?
Ist es dann auch Leistung, wenn ich dann irgendwie probiere zu hören? Oder?
Überhaupt nicht. Es ist Leistung, wenn ich mit meiner Frau spreche und ich warte auf ihre Antwort.
Manchmal schon.
Nein, ich meine, wie ist es Leistung, wenn ich zuhören will? Wenn ich eifrig bin, zu hören, was er sagen will. Meistens ist es eher das Problem, dass ich Angst habe, dass ich etwas vermassle und dass ich etwas nicht richtig höre, dass ich etwas falsch höre, dass ich nichts hören werde. Ich verkrampfe mich selbst, wo Gott eigentlich gerne mit uns kommuniziert. Es ist auch etwas, was wir lernen können, ist, einen offenen Ohr zu haben und zu spüren, wenn er was sagen will. Und man kann das lernen. Und ich bin mir gewiss, viele von euch haben das schon gelernt. Eines Tages, es kann, wenn man lernt, einfach einen offenen Ohr zu haben, dass Gott einbrechen kann und zu dir sprechen kann, es kann zu ganz ungewöhnlichen Zeiten kommen. Einmal guckte ich einen Film, ganz normalen weltlichen Film. Und am Ende dieses Films, es war ein, wie hieß der Film, Linde weiß bestimmt, von einem Mann und Frau, die am Anfang ins Bett hüpfen und sie wird schwanger. Und als sie ihm das 3 Monate später erzählt, nur dass er das weiß und sie wird das Kind behalten, er sagt, okay, was kann ich für dich tun? Und die verbringen den Abend zusammen mit ihrer Familie, damit sie mindestens wissen, wer er ist, weil sie sich nie vorher gesehen hatten, davor oder danach. Und er ist so mitgenommen mit ihr und ihrer Familie, dass er einen Heiratsantrag macht. Und sie heiratet ihn an dem Abend. Aber die kennen einander nicht. Und in dem Film, so erstmal, die heiraten schnell und dann stellen sie fest, wir kennen einander überhaupt nicht. Die müssen einander kennenlernen und entdecken, dass sie ganz unterschiedlich sind. Und langsam bricht das alles auseinander und sie trennen sich. Und ganz am Ende kommen sie zu Bier zusammen, weil sie entdecken, dass sie tatsächlich einander lieben. Und dann gibt es eine Hochzeit. Und dann kam dieses Bild, wo das um die Hochzeit am Rand von Grand Canyon stattfindet, bei Las Vegas. Das ist eine ganz schöne Landschaft. Und als das passiert ist, und dann kam der Abspann, und als das passiert ist, ich wusste plötzlich im Geist, Gott will mir was sagen. Also wie wie kann man das beschreiben? Ich wusste nur, Gott will mir was sagen. Ich sagte, okay, ich drückte auf Pause, habe das Bild angeguckt und sagte, okay, was willst du sagen? Ich gucke einen Film hier. Und er hat nichts gesagt. Ich sage, okay, ich warte. Nichts. Habe ich dich verpasst? War das nicht? Wolltest du nicht sagen? Stille. Okay, Gott. Ich schätze dein Wort. Ich bin bereit zu warten. Stille. Ich war kurz vorm Aufgeben und fing an zu reden. Er sagt, dieses Bild von der Hochzeit in der Wüste, es beschreibt, was in der Endzeit passieren wird mit meiner Gemeinde. Und dann hat er einiges weiteres dazu erzählt, was dieses Bild verkörpert und wie das beschreibt, aus schwierigen Umständen, mit Gefahren auf allen Seiten, weil es war auf eine, so wie eine Halbinsel, wo die Hochzeit stattfand, mit Klippen auf 3 Seiten. Wenn man überhaupt, also, dass Gott seine Braut mitten in den schwierigen Umständen in der Endzeit herausziehen wird und sie zu sich gewinnen wird und aus Liebe. Und, ich weiß nicht mehr genau, was er mir sagen wollte, aber es war ganz schön. Aber es war, man muss so ein Ohr entwickeln, dass man erkennen kann, wann Gott sprechen will und was er sagt. Okay. Ich weiß nicht, ob das euch was gesagt hat, aber...
Wenn du so einen Gedanken, wenn du das Bild siehst, dass du dir jetzt selber denkst, Gott könnte jetzt dazu meinen das, oder hast du da richtig eine Stimme, die du hörst? Oder?
Es kommen wie spontane Gedanken, die ganz leicht mit den eigenen zu vertauschen sind.
Ja.
Und man lernt mit Zeit, indem man erstmal Platz gibt, auch wenn man nicht sicher ist, dass man erstmal in stille Zeit, wo man richtig alleine mit Gott ist, und man, also es hilft wirklich ein Tagebuch, ein Gebetstagebuch oder irgendetwas, wo man schreiben kann. Weil ich finde, dass wenn ich nur versuche zu unterscheiden, ist das, was ich meine, vielleicht von Gott kam, von ihm und nicht, ist es wirklich von ihm, ist es nicht von ihm, ich kann mich sehr schnell einbilden oder überzeugen, dass es nur eine Einbildung ist. Nur meine eigenen Gedanken. Aber wenn ich das aufschreibe, was ich meine, er gesagt hat, dann kann ich das später prüfen, nochmal lesen. Fast immer, wenn ich denke, das ist Blödsinn, das ist nur meine Einbildung, das ist nur meine eigenen Gedanken, wenn ich 10 Minuten später das nochmal lese, fast immer merke ich, wow, das war eigentlich sehr weise. Sowas kommt bestimmt nicht von mir. Oder er sprach eine Situation an und ich merkte, genau, das ist Gottes Reden. Man lernt durch Übung. Man kriegt eine Sicherheit durch Übung. Und man darf Fehler machen. Man darf etwas aufschreiben und glauben, von Gott gehört zu haben, und dann später merkst du, nee, das war nur Pizza gestern. Dann vergiss es. Und warte ab dem nächsten Mal. Und Gott spricht so unterschiedlich. Und es ist nicht immer das Gleiche. Es kann alles Mögliche sein. Gott spricht durch Menschen. Gott hat durch Nichtchristen zu mir gesprochen. Wo ich einem Nichtchrist etwas gesagt hat und ich merkte, boah, genau das, ich schäme mich oder nee, das bestätigt etwas. Man kann selbst in den Worten anderen Menschen die Stimme Gottes hören, wenn man offene Ohren hat. Das ist ein Abenteuer mit Gott. Aber wir müssen uns trauen. Hauptsache, wir trauen uns zu hören, trauen uns und wir erlauben uns auch Fehler zu machen, weil Gott uns das erlaubt. Irgendetwas anderes? Also dann. Adios. Bitte? Wer hat was gesagt?
Ich.
Du?
Nur
Buenas
noches gesagt.
Okay, Buenas noches. Ja, lass uns beten. Machen wir mit Gebet Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du uns auf diesen abenteuerlichen Leben mit dir gerufen hast. Wir danken dir, dass du nicht Dinge von dir erwartest, dass du nicht Dinge von uns erwartest, die wir nicht in der Lage sind zu geben, weil du nie wolltest, dass wir es leisten, sondern dass wir einfach in Partnerschaft mit dir es erlauben, in uns zu verändern und das zu tun. Du hast uns von vornherein, also das erste Tag für die Menschen war ein Schabbat, ein Sabbattag. Und du wolltest nie, dass wir aus dieser Ruhe heraustreten. Und eigentlich in dieser Geschichte, es gibt nicht 6 Tage von Arbeit und einen Ruhetag und dann 6 Tage mehr. Es endet, diese Geschichte endet mit dem Ruhetag. Und Herr, wir wollen lernen, in deine Ruhe und in dir zu leben, in Christus zu kommen, zu erkennen, dass wir in Christus versetzt worden sind und dass wir da bleiben, dass wir nichts uns aus dieser Ruhe, in dieser Wahrheit, dass wir in dir sind, bewegen lassen, aber auch wenn, wir kommen einfach mit einfachem Glauben, ohne Selbstverdammnis, wir kommen einfach zurück und sagen, hier bin ich wieder. Das ist mein Zuhause in dir. Und hier lass uns auch lernen, dein Reden mit uns zu erkennen und aus dieser Beziehung mit dir zu leben. Noch verstärkt, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich danke euch. Ihr habt gut zugehört. Ihr habt Dinge. Ich merke ein bisschen im Gesichter, was, wenn etwas verstanden wird oder mindestens ein Konzept verstanden wird. Auch ich kann nicht sehen, was Gott euch offenbart hat, aber ich merke, dass bei einigen Lichter eingegangen, auf
Lampen,
ein Licht angegangen ist. Danke. Mein Mund ist nur ein bisschen müde mit Deutsch.
Toast. Einen Toast.
Jetzt?
Und es wäre schön, wenn ihr nicht nur davon sprecht, das online zu stellen zu essen.
Also welche doch gemacht jetzt mit Zeug von der Familie.
Was so?
Reni macht sich aber ganz leid.
Alles gut.